The casting couch even applies to children.
Oh, yeah. Not in the same way. It's all done under the radar.
Nobody talks about pedophilia.
It's the big secret.
And it's widespread?
Oh, yeah. I was surrounded by them when I was 14 years old. Surrounded. Literally. Didn't even know it. It wasn't until I was old enough to realize what they were and what they wanted and what they were about and the types of people that were surrounding me till I went, oh my God, they were everywhere like vultures.
Der sexuelle Missbrauch von Kindern und Teenagern in Hollywood ist Gerüchten zufolge gang und gäbe. Vor allem Corey Feldman, Schauspieler und ehemaliger Kinderstar, betont seit Jahren, dass Hollywood ein massives Problem mit Pädokriminellen habe. Die Dokumentation Quiet on Set bestätigt nun das, wovor er und zahlreiche weitere ehemalige KinderschauspielerInnen warnen. Einem System und Netzwerk gefährlicher Menschen, die die Naivität und Träume von Kindern und Teenagern skrupellos ausnutzen. Im ersten Teil unserer Nickelodeon-Reihe haben wir über die Doku Quiet on Set und über die sexuelle Ausbeutung vom Produzenten Dan Schneider gesprochen. Jetzt sprechen wir über die Männer, denen Kinderstars wie Drake Bell zum Opfer fielen und welche weiteren Kinderstars von Hollywood im Stich gelassen wurden.
Willkommen zurück zum Okay Ciao Podcast. Wir sprechen heute über Nickelodeon schon wieder, aber diesmal konkret über Pädokriminelle am Set, den Nickelodeon als Sender teilweise trotz Vorstrafen an Kinder rangelassen hat. Und wir haben noch weitere Opfer von Hollywood rausgefischt und diskutieren so ein bisschen, was da schiefgelaufen ist. Und erkennen wir da ein
Muster, ein System. Ihr Lieben, hört uns auf Podimo, wenn ihr für das Abo zahlt, und folgt uns wie immer auf Instagram, TikTok. Und wenn ihr uns auch sehen wollt, auf YouTube unter Okay Ciao Podcast. Ich trage heute eine Armed Angels Bluse, die könnt ihr dann auf YouTube sehen. Vielleicht motiviert euch das, einmal rüberzukommen. Ansonsten mache ich die Tage nochmal eine Story oder
so. Genau, Code Okay Ciao 15 für 15% Rabatt. Sieht echt gut aus. Das ist die Bluse?
Ja, Mann.
Krass, das passt voll in deinen... in deine Garderobe, als ob du die schon immer gehabt hättest.
Deswegen, die haben wirklich geile Basic-Sachen. Ich muss dann mit dem Fischerhut, der passt auch. Ich dachte, der sei ein bisschen zu klein für meinen großen Kopf, aber der passt.
Trag mal einen Fischerhut im Podcast. also diese Triggerwarnung, die du hier im Dokument stehen hast, ich glaube, zu spät. Aber okay, doch, Triggerwarnung.
Ja.
Es wird wieder düster.
Ja. Ja, ja. Ich fange jetzt erst einmal mit dem an, was wir in der Doku erfahren haben. Hab aber noch darüber hinaus noch so ein bisschen geguckt, was für uns vielleicht wichtig wäre. Anfang der 2000er Jahre passiert was Gravierendes bei Nickelodeon. Und zwar wird 2003 ein Mann, Jason Hardy, verhaftet und zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem die Strafverfolgungsbehörden mehr als 10.000 Bilder und Videos mit pornografischen Inhalten von Kindern bei ihm fanden. Handy war Produktionsassistent bei All That und The Amanda Show. In der Dokumentation lernen wir Brandys Mutter kennen, die schildert, was ihrer Tochter widerfuhr. Brandy war 11 Jahre alt, als sie die Chance bekam, bei der Amanda Show mitzumachen, und sie lernte auch so Jason Handy kennen, der aber dann E-Mail-Kontakt zu ihr suchte. Und anfänglich war alles harmlos, er wollte nur wissen, ne, wie geht's dir und wie hast du den Prozess empfunden. Und irgendwann erzählt ihre Mutter, dass ihre Tochter halt wieder, ne, irgendwie am Computer war und plötzlich wegläuft und halt weint und sich in ein Zimmer einsperrt. Sie geht dann an den PC und sieht, dass der Typ ihr Nacktfotos geschickt hat, auf denen er masturbiert und ganz klar sagt, an dich habe ich gerade gedacht.
Sie ist 12 und
elf
und der Typ hat ja auch die Mutter um den Finger gewickelt, alle um den Finger gewickelt, weil die meinten ja auch so, ja, der war so nett,
der war so nett
und
ja,
so toll.
Ja.
Der sieht auch gar nicht schlecht aus, das heißt auch nicht so typischer
Creep oder
Creep.
So.
Was, nein.
Ja. Brandys Mutter hat sich nicht getraut, zur Polizei zu gehen, weil sie meinte, sie habe Angst davor, dass sie als schlechte Mutter gebrandmarkt wird, bei dem ich mir auch dachte, ja, und du hast einfach diesen Mann weitermachen lassen, weil du Angst hattest, als schlechte Mutter dazustehen.
Ja, das ich habe es zwar verstanden, aber ich dachte mir...
Ich auch. Ich musste da auch weinen, weil mir das wehtat. Aber ich dachte mir gleichermaßen, als Mutter trägst du auch Verantwortung, andere Kinder zu schützen da draußen.
Das ist es. Das ist es.
Das war ganz schön übel. Wir dürfen aber nicht vergessen, es ist Amerika. Das ist normal. Ja, ja. Brandy war nicht sein erstes Opfer. Er missbrauchte auch ein 9-jähriges Mädchen. Aber auch erschreckend, dass er nur 6 Jahre dafür bekam. 2005 wird dann Azel Channel verhaftet. Er ist ein registrierter Sexualstraftäter, der bei Nickelodeon als Produktionsassistent für den Film Adam Sandler's 8 Crazy Nights arbeiten durfte. Auf dem Firmengelände missbrauchte er einen 14-jährigen Jungen und musste 7 Jahre ins Gefängnis. 2003 wird dann Brian Peck wegen sexuellen Missbrauchs eines Minderjährigen verhaftet. In 2 der 11 gegen ihn erhobenen Anklagepunkte machte er keine Einwände, und zwar unzüchtige Handlung mit einem 14- oder 15-Jährigen und eine orale Kopulation mit einem Minderjährigen unter 16 Jahre. Und ganz lange wusste man nicht, wer der Junge ist, von dem die Rede ist. In der Doku erfahren wir, es ist Drake Bell.
Das war richtig krass.
Da kommt er rein und du hast einfach nur Gänsehaut am ganzen Körper.
Ja, der kommt am Ende der ersten Folge rein und ist einfach still und man sieht ihn halt einfach.
Ja.
Oh, ich krieg jetzt noch Gänsehaut. Ja. Und vor allem, wie hören sich diese Anklagepunkte an? Orale Kopulation?
Ja. Peck war Schauspieler und Vocal Coach. Er war Teil der Sendungen All That, The Amanda Show, Cannon and Cal und weiteren Nickelodeon-Formaten. Das wirklich Gruselige an diesem Typen ist, dass er Briefkontakt zu einem Serienmörder unterhielt, der 33 Mädchen und Jungen vergewaltigte und tötete.
Da war das auch mit dem Bild, was er da hängen hatte?
Ja, von ihm, dieses Clownsbild.
Genau, da hat er ganz stolz sein Clownsbild gezeigt.
Den Kindern und Eltern gezeigt.
Genau, die alle natürlich nicht wussten, worum es geht, bis einer ja mal nachgeguckt hat.
Ja, und war so,
Und das Bild war auch nicht cool.
Ja.
Ich blende das ein, wenn ihr es auf YouTube seht, Leute.
Ja. Wie gesagt, in der Doku kommt jetzt erstmal ins Licht, wer ihn angezeigt hat. Die Konsequenzen für ihn: 16 Monate Gefängnis. 16 Monate Gefängnis. Er ist jetzt registrierter Sexualstraftäter. Er arbeitet dennoch in Hollywood als Vocal Coach. Ihm wird nur der direkte Kontakt zu Kindern verboten. Dennoch darf er an Sets sein, wo minderjährige SchauspielerInnen sind.
Dass jemand das akzeptieren könnte, dass da einer arbeitet, der sich an Kindern vergangen hat.
Mhm. Der hat ja auch für 3 Episoden für Disney gearbeitet, Zack und Cody.
Ja.
Und die haben ihn dann auch nach 3 Episoden gefeuert, als sie herausgefunden haben, was es mit diesem Typen auf sich hat. Besonders spannend, 41 Menschen setzten sich für Peck vor Gericht ein. Es gibt ja diese Character-Reference-Briefe, ne, dass man die dann einsendet und dann muss man irgendwie seine Meinung kundtun, so wie ist mein Verhältnis zu diesem Menschen, wie ist dieser Mensch, etc.
Das ist in den USA sowieso super wichtig.
Ja, also das hat halt Einfluss darüber, wie das Strafmaß ausfällt und wie halt auch geurteilt wird. Und 2 Leute sind da besonders herausgestochen. Das ist einmal James Marsden, wahrscheinlich weil er eine große Hollywood, also er ist eine Hollywood-Größe. Mhm. Er kannte ihn zu dem Zeitpunkt des Verfassens des Briefes, 14 Jahre. Und er beschreibt ihn als wirklich netten Menschen, der ihm beigebracht habe, nicht egozentrisch zu sein, nett und respektvoll anderen Menschen gegenüber. Wo ich mir dachte, James, ich glaube, du bist ein Arschloch. So, als ich diesen Brief gelesen habe, war ich so, wow, du hast keine Werte mit in deinen Lebensweg irgendwie bekommen. Das war echt gruselig, das durchzulesen.
Ich denke aber trotzdem, irgendwas stimmt da doch nicht. Ich fand das ja auch bei Danny Masterson super weird, dass Mila und Ashton diese Charakterbriefe geschrieben haben. Und dann auch da, du hattest mir das ja vorgelesen, so seltsame Beispiele genannt haben, um daran festzumachen, ob jemand ein guter Mensch ist.
Genau, bei James war das, er hat einen Moment genannt, wo er hat auf einen Behindertenparkplatz geparkt und der Peck habe ihm gesagt, nein, das geht nicht, das darfst du nicht machen. Und hat ihm quasi ins Gewissen geredet, dass das nicht okay ist. Und anhand dessen hat James quasi ihn als wirklich aufrichtig netten Menschen beschrieben.
Genau. Und bei Danny war das Beispiel, dass man irgendwie nicht Drogen nehmen sollte.
Genau, genau.
Oder sowas in die Richtung.
Er hat sich doch auch für eine Frau irgendwie in so einer Streitsituation eingesetzt.
Ja, genau. War das nicht auch auf dem Parkplatz? Muss ich nochmal nachgucken. Ja, ja. Aber richtig weird. Weil, sorry, wenn ich erfahre, dass, egal wie sehr ich die Männer in meinem Leben mag, wenn ich erfahre, dass das passiert ist, sind die für mich gestorben. Natürlich gucke ich nach, okay, stimmt das?
Klar, hinterfrage ich
das irgendwo, aber wenn ich merke, okay, es gibt Beweise und da ist ein ganz klares Opfer, dann...
Ciao. Dann gibt es Joanna Kearns und sie hat was sehr Interessantes geschrieben. Sie arbeitete 7 Jahre lang mit ihm für Growing Pains zusammen und betont, wie sehr er den Kindern geholfen habe. Not so fun fact. Dort am Set arbeitete auch Leonardo DiCaprio als Kinderstar und es gibt ja diese Clips, in denen man Peck mit DiCaprio sieht, wie die sich auch die ganze Zeit anfassen und viele vermuten, dass da wahrscheinlich auch was passiert ist und was vielleicht langfristige Konsequenzen auch für DiCaprio hat hinsichtlich seines ja, Verhaltensfrauen gegenüber. Das ist so eine Spekulation, die...
Können wir nicht wissen aber nicht. Ja. Mhm.
Er sei ein guter Mann, schreibt Kearns, der einen Fehler begangen habe und kein böser Mann, der erwischt wurde. Und generell habe sie noch nie mitbekommen, dass Peck sowas gemacht hat. Und dass man auch davon ausgehen kann, dass dies eine Extremsituation war, innerhalb dessen er verführt wurde.
Und für mich kann das nur... Irgendwie hat was mit Homophobie zu tun. Habe ich irgendwie das Gefühl, weil wäre das ein Mädchen gewesen?
Weiß ich nicht.
Die hätten ihn trotzdem geschützt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nochmal was anderes ist.
So, sie hat einen heftigen Shitstorm bekommen, sich dafür entschuldigt und meinte auch, ja, hätte ich gewusst, was ich jetzt weiß, hätte ich sowas damals nicht geschrieben. Drake Bell hat auch darüber geredet, über diese Briefe, die ihn halt damals entsetzt haben. Und immer noch in Sätzen. Er hat bislang von niemandem eine Entschuldigung bekommen. Er sagt aber, Peck wird die alle in irgendeiner Form manipuliert um den Finger gewickelt haben.
Ja, ich weiß es halt nicht. Also ich glaube, ganz früher waren diese Machtgefälle in Hollywood einfach viel größer als heutzutage. Du hast halt jetzt die Möglichkeit, dich selbst zu broadcasten, wann immer du willst, deine eigenen Filme zu produzieren.
Das stimmt.
Aber trotzdem, es ist egal, was ist, dann arbeitest du halt in einer Bar und bist kein Schauspieler, aber du verteidigst keine Pädophilen. Pädokriminell.
Ja, aber gut, ich meine, sie dachte, sie weiß halt nicht. Also weiß ich halt nicht. Man muss denen auch den Benefit of the Doubt geben. Vielleicht wussten die das nicht.
Sie wusste das ja. Sie hat ja gesagt, der wurde verführt. Oder sie glaubt, dass er verführt wurde.
Nein, sie hat aber in dem Satz davor geschrieben, dass sie sowas noch nie bei ihm mitbekommen habe, dass er sowas in der Art tut.
Ach so, sie sagt, das kann nur sein, dass er verführt.
Genau, genau.
Okay,
und
okay,
aus dem Grund, so erklärt die sich. Dass,
Okay, verstehe ich.
So, dann zu Drake Bell, Brian Peck. Wie konnte das alles passieren? Wir haben ja gesagt, dass Peck Teil vieler Nickelodeon-Produktionen war und dadurch stand er auch in engem Kontakt zu Drake Bell. Er coachte ihm, half ihm bei den Texten. Drakes Vater war von Anfang an skeptisch und misstrauisch.
Oh, Drakes Vater.
Ja, Peck war sehr touchy, mischte sich überall ein und war einfach ständig da, wo die Kinder waren. Er versuchte auch die Eltern von Drake gegeneinander auszuspielen und auch Drake von ihm zu isolieren. Pecks Plan ging dahingehend auf, dass er Drake dazu bekam, seinen Vater als Manager zu entlassen und quasi zu überzeugen, dass seine Mutter übernimmt. Und trotz der Warnungen des Vaters hörte die Mutter nicht hin. Drake wurde immer wieder von seinem Vater, von Peck abgeholt, weil die Mutter einfach keine Lust hatte, Auto zu fahren.
Die lebten halt weiter weg und dachten sich, ja, ist ja praktisch.
Genau, Peck kann ihn fahren, er kann auch bei Peck zu Hause schlafen. Vollkommen normal, ein Kind bei einem Erwachsenen, den man nicht richtig kennt, pennen zu lassen. Ja, natürlich will man jetzt nicht den Eltern die Schuld geben, aber ich finde Eltern...
Ich gebe den Eltern die Schuld.
Die Eltern tragen eine Verantwortung, ihre Kinder halt zu schützen. Vor allem, wenn der Vater, dein Ex-Mann, dir sagt, ey, ich habe ein richtig komisches Gefühl bei dem.
Ich kann mir das nicht vorstellen, dass mein Vater, meine Eltern mich so im Stich lassen.
Oh, ja.
Ich denke, ganz toll, ne?
Darüber hinaus, also Drake erklärt es halt auch, ja, ich war einfach gefangen in so einer Situation, ich konnte nichts machen, immer wieder, egal was war, landete ich bei ihm zu Hause. Darüber hinaus erpresste Peck ihn natürlich auch, so wenn du irgendwas sagst, dann war es das mit deiner Karriere. Erst die Mutter seiner Freundin, also Drakes Freundin, wurde misstrauisch, als Peck ihn halt nonstop anrief und sie sich so dachte, so warum ruft dich dieser alte Mann die ganze Zeit an? Sie konfrontierte Drake und ging dann damit zur Polizei. Und der Rest ist Geschichte. Dieses Verhalten ist halt auch einfach so typisch für Pädokriminelle in Hollywood. Sie sind super lieb, offen, hilfsbereit, dadurch sehr gut beruflich vernetzt. Sie umgeben sich auch immer mit sehr vielen Kindern. Sie sind also immer da, wo viele Kinder sind, bauen ein Vertrauensverhältnis zu den Eltern auf. Vor allem, weil sie halt in der Lage sind, die Träume dieser Kinder zu erfüllen und natürlich dann der Eltern und schnappen dazu, also quasi, sie greifen sich das schwächste Glied der Kette.
Ja.
Wo sie merken, es gibt vielleicht einen Disconnect zu den Eltern, ein Kind, das vielleicht, keine Ahnung, irgendwie Charakteristika hat, wer weiß das schon. Die wissen, was die da tun. Nach den ersten 4 Folgen der Doku gingen auf Social Media 2 Verschwörungen viral. Und zwar hat Dan Schneider Amanda Bynes und Jamie Lynn Spears geschwängert.
Als ich das gelesen habe, ja. Also von der Männerbeins wusste ich das leider oder hat es mitbekommen, Aber Jamie Lynn Spears?
Ja. Amanda Bynes ist auch Teil der Doku, aber nicht dahingehen, sondern sie wird mit 10 Jahren entdeckt und wird dann von Dan Schneider zum Star gemacht. Sie bekommt ihre eigene Show, The Amanda Show. Sie ist halt wirklich der Shit gewesen und hat es dann auch irgendwann in Hollywood geschafft mit ihren Filmen What a Girl Wants, Robots, She's the Man, Hairspray und Easy A.
Die war so witzig.
Die war so cool. Talentiert.
Das wusste ich gar nicht, wie cool die eigentlich
ja,
war.
Ja, das ist ein krasses Talent. Also sie ist wirklich ein Star.
Ja.
Amanda verbrachte am Set, das hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt, viel Alleinzeit mit Dan Schneider. Sie umarmten sich viel, ne, fassten sich immer an, waren immer irgendwie alleine. Sowohl Schneider als auch Amandas Vater waren krasse Kontrollfreaks, wenn es um Amandas Karriere ging, ne, Cash die Cash. Schneider hatte fast überall seine Finger mit im Spiel, bis halt Amanda in Hollywood Fuß fasste. 2010 beendete sie dann schlagartig ihre Karriere und ihr Leben geriet aus dem Ruder. Harte Drogen, Partys, Kriminalität führten dann zu ihrem Zusammenbruch und eine Vormundschaft durch ihre Eltern zwischen 2013 und 2022.
Das ist echt krass.
Und jetzt passiert was. Und jetzt müsst ihr aufmerksam sein. 2014 veröffentlicht der Twitter-Account PersianLA27 unter dem Namen Ashley Banks, dass dieser Account der offizielle Account von Amanda Bynes sei. Also, da, Leute, das ist mein offizieller Account. Als Beweis postete sie einen Führerschein und sagte, ne, ich öffne diesen Account jetzt, weil durch die Vormundschaft meine Eltern meine Social-Media-Accounts kontrollieren. Über diesen Kanal verkündete sie dann, dass sie von ihrem, also diese Amanda nenne ich sie jetzt mal, dass sie von ihrem Vater jahrelang missbraucht wurde. Interessanterweise wurde das aber auch über den Kanal von Amanda Bynes auch gepostet, sondern sie wurde auch von ihrem Chef geschwängert und zu einer Abtreibung mit 13 Jahren getrieben.
Ihr Vater soll sie auch missbraucht auch, haben?
Genau. Sie hat diese beiden Dinge über diesen Persian LA 27 Account gepostet, aber die Sache mit dem Vater auch über ihren echten Account. Das kannst du hier einblenden. Die Screenshot gibt es, die habe ich hochgeladen. Ja, ja, ja. Das kannst du, ja.
Leute, ey. Ich meine, okay, oh, okay. Jetzt
so, der offizielle Twitter-Account von Amanda betonte aber dann in mehreren Tweets, dass alle Accounts dieser Persian LA 27 fake seien. Das heißt, es wird halt hier auch wirr mit der Timeline, weil wir könnten auch theoretisch sagen, was ist, wenn dieser Amanda Bynes-Account vielleicht auch fake war, aber ich habe halt wirklich Tweets gesehen, die halt
ja, oder sagten, halt jemand anderes hat halt versucht, das zu diskreditieren, was da passiert ist. Also,
who knows, genau.
Okay.
Und dass diese Persian LA 27 ihre Identität gestohlen habe. Also wir haben hier so ein Twitter, so ein absolutes Chaos.
Amanda hatte sich ja auch dazu gar nicht mehr geäußert.
Ne? Nee. Mhm. Wir wissen also gar nicht, von wem ist jetzt hier was, wer hat was gepostet. Viele sind sich online sicher, das war Amanda. Aber ich muss sagen, wir wissen es eigentlich nicht.
Ich könnte es mir ganz ehrlich vorstellen, dass das passiert ist.
Ganz ehrlich, es ist so düster, alles ist möglich.
Alles ist möglich.
Amanda Bynes kommt in der Doku nicht vor. Sie möchte auch dazu nichts sagen, beziehungsweise sie wollte auch dann nicht Teil davon sein, weil sie, laut diesem Artikel, den ich gefunden habe, sagt, es war eine schöne Erfahrung, die sie hatte.
Aber sie hatte ja auch gesagt, dass sie, also sie hat das, glaube ich, vor kurzem gesagt, die wurde ja wieder eingewiesen und hatte halt so einen Rückfall und das unter anderem angeblich, also ich weiß nicht, ob sie es direkt gesagt hat, aber ich habe es in einem Artikel gelesen, dass diese Doku auch damit was zu tun haben könnte. Sie hat halt jetzt auch wohl zugenommen und das sei halt wohl so ein Beweis dafür, dass es ihr nicht so gut geht. Deswegen, sie ist ja immer noch nicht raus aus dem Gröbsten. Deswegen, who knows?
So, dann Jamie Lynn Spears. Sie wurde ja mit 16 schwanger von Casey Aldridge. Sie war ja der Star der Show Zoe 101, die auch Schneider kreierte. So, als die Jamie schwanger wurde, gab es zwar einen riesigen Skandal.
Oh, das war so schlimm.
Und es gab auch einen Artikel, der von zwei Familienmitgliedern sprach, die Vaterschaft Aldridges anzweifelten. Sie sagten, nicht er sei der Vater, sondern ein hohes Tier bei Nickelodeon, der sie vergewaltigt und geschwängert habe.
Es gibt zwei Familienmitglieder?
Sie sagen, die Beziehung mit Aldridge war eh irgendwie so eine On-Off-Kacke, nichts Richtiges, war einfach nur, das war Blödsinn.
Okay.
Und sie vermuten eher dahingehend eine Verschwörung.
Ach so.
Da es halt Konsequenzen für dieses hohe Tier gegeben hätte, habe man Aldridge Geld gegeben, um die Vaterschaft anzuerkennen und um die Sache unterm Teppich zu kehren. Es gibt auch den Gossip-Blog Crazy Days and Nights, der wohl relativ zuverlässig sein wird, weil angeblich viele Promis mit Burner-Accounts Infos schicken, so Gossip Girls.
What is the Gossip Girls going on?
Darunter soll angeblich Robert Downey Jr. einen Beitrag verfasst haben über, ohne Witz, pack die Folie aus.
Der kleine Sohn. Iron Man macht einen Kommentar in einem Gossip-Blog, der ist in seinem Anzug und schreibt so, Leute, I got the tea. Nee, sorry. Robert hat ständig mit Drogen, mit seiner eigenen Vergangenheit zu tun gehabt.
Es war irgendwann damals, vielleicht hatte der einen Moment. Who knows? Auf alle Fälle, egal dazu, behauptete er oder erzählte dieser Robert Downey Jr., dass Schneider ein Monster und Predator sein, vor dem kein Kind sich sicher ist, siehe die Spears-Familie.
Kennt ihr die überhaupt? Ich kann mir das nicht vorstellen. Okay. Ich meine, er hat ja recht, wer auch immer er ist in diesem Blog.
Ja. Also es kann, also
vor allem, es gab ja letzte Woche einen Kommentar von einem von euch, der meinte, dass das Kind von Jamie ja so aussehen würde wie Dan Schneider. Was ich nicht unbedingt sehe, weil sie sieht aus wie Jamie.
Ja, hier total. Wird aber wohl am Mundwinkel haben Dan und dieses Kind irgendwie etwas. Wie so ein Polster. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber darin sehen die den Beweis, dass es Dan Schneiders Kind ist. Mhm. Ihr könnt das mal googeln und dann könnt ihr das sehen. Das ist so der Beweis.
Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist für die Psyche des Kindes, dass wir darüber diskutieren. Aber wir wollten es halt ansprechen, um halt also unsere Meinung zu sagen. Ich glaube das nicht.
Das glaubst du nicht?
Nee. Ich hoffe, dass es nicht stimmt.
Ich glaube mittlerweile allem.
Ja, okay.
Nächste Pididi-Folge wird richtig wild.
Leute, schreibt uns in den Kommentaren, wenn ihr irgendwas dazu noch hören wollt bei Pididi. Aber wir haben...
Ja.
Jetzt kommt Werbung. Schaltet nicht weg.
Also, ich habe eine Watch-Empfehlung für euch. Ihr alle wollt ja Quiet on Set gucken. Die kommt auch immer bald.
Ende April kommt sie bei Paramount Plus wohl
raus. Genau, dann könnt ihr die nämlich gucken. Bis dahin müsst ihr Amy Burks Doku An Open Secret von 2014 auf YouTube schauen. Die Dokumentation zeigt nämlich, dass oder wie sicher sich Pädokriminelle in Hollywood fühlen und wie sie auch ein System sexueller Ausbeutung etablieren konnten. Wir müssen ganz kurz über Corey Feldman sprechen, weil er seit Jahren darüber redet. Er ist selbst Opfer geworden und dass Hollywoods größtes Problem Pädokriminalität ist. Er sagt halt nämlich, das ist die Gefahr. Niemand möchte wirklich hinschauen und wir müssen langsam was tun, weil Kinder nicht sicher in Hollywood sind.
Ja, Corey Feldman war die Person, die dir letzte Woche nicht eingefallen ist. Ne?
Genau, ja. Über diese Gefahr wissen wir auch eigentlich seit den 1920er Jahren.
Mhm.
Und das ist krass. Es gibt wirklich eine Geschichte von sexueller Ausbeutung von Kindern in Hollywood. Selbst Elijah Wood kommentierte diese Doku, von der ich gerade sprach, und erklärte, er war ja nämlich auch Kinderstar, dass er zwar nicht selbst Opfer wurde, dank seiner Mutter, die ihn schützte, aber ein System bestehend aus Geiern und Parasiten beobachtete, das die Schwachen ausbeutet. Jetzt wird spannend. In der Doku wird von einem Darsteller von X-Men gesprochen. Brian Peck war bei X-Men. Der Kontakte zu einem pädokriminellen Ring in Hollywood habe und einen Kinderstar vergewaltigt hat, den man aber nicht kennt. Es ist wirklich wie so ein Kreis, der sich schließt. Deswegen guckt euch die Doku an.
Das ist ein Kinderstar, das es einfach nicht überlebt habt. Also
psychisch, das ist Greg Bell.
Ach so, den man nicht kennt.
Wir wissen erst jetzt, wer das ist.
Oh.
Aber ich finde es krass, dass er Kontakte zu einem... Es gibt pädokriminellen Ringe in Hollywood. Die gibt es. Das war krass. Die haben wirklich gesagt, es gibt ganze Systeme, wie die sich absprechen untereinander, wie Kinder von rumgereicht werden zum Teil. Es ist richtig verstörend. Und ich habe auch einen Beitrag von der UN gefunden, und zwar Miss Mama Fatima Singati. Sie wurde vom UN-Menschenrechtsrat zur UN-Sonderberichterstatterin für den Verkauf und die sexuelle Ausbeutung von Kindern ernannt. Und auch sie schrieb oder berichtete über die Ausbeutung von Kindern in der Unterhaltungsbranche, das sei gang und gäbe, dass vor allem da, wo Eltern abwesend sind, sowas halt passiert und Kinder einfach sexuell ausgebeutet werden. Und ne, wenn wir über MeToo sprechen, müssen wir auch immer berücksichtigen, es geht nicht nur um Frauen, es geht auch um Kinder und auch um Männer. Wir wissen, Terry Crews und Brendan Fraser wurden auch missbraucht.
Ja, deswegen ist diese MeToo, also wirklich diese MeToo-Bewegung begegnet uns die ganze Zeit in unseren Deep Dive-Recherchen gerade. Auch bei Charmed, ne?
Ja.
Generell, es war so eine wichtige Bewegung. Ja.
Hollywood, das ist
wirklich
gestört, was da passiert.
Ja, und wenn ich die Kommentare lese mit, ja, warum kommt denn auf einmal alles raus? Weil es jetzt die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen.
Ja, ja.
Und jetzt fühlen sich Leute auch wohl leer, nicht ja. wohl, aber wohl leer, darüber zu sprechen.
Ja, ja.
Aber wie ich später ja auch berichten werde, werden ja auch so dermaßen Leute auch unter Druck gesetzt, ihre Geschichte zu teilen.
Yes.
Der Grund, warum die Leute so unter Druck gesetzt werden, über ihre Erfahrungen zu sprechen, ist das Motto, Schweigen bedeutet Zustimmung. Und ich sage, nein, bedeutet es nicht. Es gibt Situationen, wo man nicht schweigen sollte, wie bei politischen Krisen. Man sollte schon seinen Stand für für die Menschheit zeigen. Seinen Stand für die Menschheit, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Aber wenn es darum geht, seine eigenen traumatischen Erfahrungen zu teilen, das ist etwas Persönliches.
Ich glaube, dass sie den Satz einfach falsch verstanden haben, weil es geht ja nicht darum, dass es um die Opfer geht, die schweigen, sondern um die, die Dinge beobachten und eigentlich eine Stimme haben sollten, was
das
sagen.
Das ist es. Das ist
Bitte nicht falsch verstehen.
Genau, Opfer dürfen schweigen, machen, was sie wollen. Was ich grauenhaft fand, war, dass Leute dann auch beleidigt wurden, die vielleicht nicht Opfer wurden, wie anscheinend Josh Peck.
Auf den jetzt, alle wütend
auf
sind.
Auf den genau, ständig alle wütend sind. Ne, wie gesagt, er ist nicht mit Brian Peck verwandt. Er spielte ja Josh in Jack and Josh. Und ihm wurde zum Beispiel vorgeworfen oder gesagt, so ja, nach dem Motto, sei froh, dass du damals fett warst als Kind, weil so wurdest du halt nicht missbraucht.
Abartig.
Ich habe nicht einmal an so eine Denkweise anbringen können.
Abartig.
Auch Ariana Grande wird derzeit extrem unter Druck gesetzt, weil sie anscheinend mit ihrer Stimme sehr vielen Opfern helfen könnte. Aber sie schuldet halt niemandem was. Wirklich nicht. Es gibt halt so einen Post, den sie anscheinend kommentiert hat mit so einem Quote, dass die Wahrheit halt rauskommen wird. Mhm. Und da hat sie halt so mit Herzchen das kommentiert. Mhm. Aber sie hat ja eh gerade ihr Album raus, wo es ja auch um Gerüchte geht, um ihre Beziehung und so. Und ich glaube, das ist eher darauf
bezogen.
Ja,
glaube ich auch.
Ich glaube nicht, dass sie sich jemals dazu äußern wird. Zum einen, weil sie hart dafür gearbeitet hat, dieses Disney-Image oder Nickelodeon-Image, Kinder-Image loszuwerden. Und zum anderen, wie gesagt, wir wissen, dass sie Opfer von Dan Schneider wurde.
Ja.
Wir haben alle die Clips gesehen. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen gehabt, die überhaupt reinzutun in die Videos. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sind halt die Videos, die man sehen muss, damit man weiß, was abgeht.
Ja.
Die leidet schon genug.
Finde ich auch. Ich finde, genau, bei Ariana Grande ist es sehr offensichtlich. Und was soll sie jetzt sagen?
Ja, Matthew Underwood, der in der Serie Zoe 101 Logan Reese gespielt hatte, wurde auch extrem unter Druck gesetzt, etwas zu sagen. Und dem ging er dann nach am 29.03. Er musste für sein Statement auch sehr viel Kritik einheimsen, was ich verstehen kann.
Okay.
Aber dazu komme ich noch. Sein Statement. Ich weiß, dass viele Leute wollen, dass ich auf die Quiet on Set Dokumentation reagiere. Ich werde etwas mit euch teilen, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich darüber öffentlich sprechen müsste. Denn es geht euch ehrlich gesagt sowieso nichts an. Als ich 12 Jahre alt war, wurde ich vom Stiefvater meiner besten Freunde missbraucht und belästigt. Ich verlor die besten Freunde, die ich je hatte, weil ich keine Zeit mit ihnen verbringen konnte, ohne die persönliche Abscheu und den Verrat eines Mannes zu spüren, den ich wie einem Vater vertraute. Als ich 19 Jahre alt war, wurde ich von meinem damaligen Agenten, der viel Zeit damit verbracht hatte, Vertrauen zu mir als Freund und Mentor aufzubauen, sexuell belästigt und dann angegriffen. Auch hier wurde mein Vertrauen missbraucht und mein Selbstbild zerstört. Ich zeigte ihn bei der Agentur an und er wurde inzwischen entlassen. Entlassen wurde der.
Ja.
Und er ist immer noch in der Branche tätig. Ja. Diese Erfahrung führte dazu, dass ich aus L.A. wegzog und meine Schauspielkarriere beendete. Warum erzähle ich euch das? Nun, in der letzten Zeit haben mir viele Leute per E-Mail geschrieben, dass sie hoffen, dass ich und meine Mutter sterben und dass wir in der Hölle schmoren, dass ich ein pädophiler Verteidiger bin.
Was?
Und so weiter.
Wen soll er denn verteidigt haben? Oder weil er einfach nichts gesagt hat, hatte.
Dazu komme ich gleich, wenn er verteidigt hat. Aber ja.
Was ist mit Leuten?
Diese Leute, die solche Kommentare schreiben, die solche Nachrichten schreiben, sind Leute, die einfach nur ihre eigene Wut irgendwo rauslassen wollen. Das hat nichts mit der tatsächlichen Situation zu tun, sondern die sind einfach nur krank.
Die sind wirklich krank. Jemand, der jemanden den Tod wünscht.
Ich weiß, dass ihr nicht solche Leute seid, die sowas kommentieren würden, aber generell ein Appell, so wenn man etwas Negatives kommentieren möchte, sollte man es ganz genau überlegen, wie man es formuliert, immer respektvoll bleiben, aber auch drüber nachdenken, okay, ist das, was ich gerade verlange, ist das, was ich gerade schreibe,
zu viel.
Würde ich das meinem besten Freund und meiner besten Freundin sagen?
Ja.
Weil manchmal denke ich so daran, würde ich dir sowas sagen und dann denke ich mir, nee, würde ich nicht, also komme ich dir das auch nicht.
Ja.
Das ist krass.
Oh mein Gott.
Ich habe viele Jahre damit verbracht, mein Selbstbild wieder aufzubauen und diese hasserfüllten Worte haben heute wenig Wirkung auf mich. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele meiner Freunde in der Branche ebenso schikaniert werden, wenn sie nicht dem Chor beitreten. Das ist aus dem Englischen übersetzt, deswegen ist es ein bisschen schwierig mit den Sprichwörtern. Deshalb teile ich dies in der Hoffnung, dass einige von Ihnen erkennen können, dass nur weil eine Person nicht von den Dächern schreit, dass Pädophile schlecht sind oder dass Menschen zum Kotzen sind, das nicht bedeutet, dass sie nicht ihre eigenen Gründe für ihr Schweigen haben. Gute Gründe, persönliche Gründe. Ich habe großes Mitgefühl für alle, die von Menschen, denen sie vertraut haben, ausgenutzt wurden. Ich hoffe, dass sie alle in der Lage sind, sich selbst zu lieben und auf ihrem Weg der Genesung große Unterstützung von ihrer Familie und ihren Freunden erhalten. Ich bitte euch, einen Moment zu nehmen und darüber nachzudenken, warum jemand seine Erfahrung nicht öffentlich macht und nicht ihn gleich dafür zu beschämen, dass er sich sein Recht auf Privatsphäre vorbehält.
Ja.
So, jetzt kommt der Teil, womit die Leute Probleme hatten. Ich habe nie eine schlechte Erfahrung bei der Arbeit am Set einer Nickelodeon-Sendung gemacht und ich hatte nie eine schlechte Erfahrung mit Dan Schneider. Ich habe der Diskussion nichts hinzuzufügen, was irgendjemand hören möchte. So, und hier bin ich der Meinung, dass er hätte aufhören sollen. Mhm. Viele andere sind auch der Meinung, dass er hier hätte aufhören sollen, aber er macht leider weiter.
Oh.
Ich glaube gerne daran, dass Menschen die Fähigkeit haben, bessere Menschen zu sein. Und Dan scheint zu erkennen, dass er in seiner Vergangenheit ein Arschloch war. Ich glaube gerne, dass er durchaus in der Lage ist, ein Schöpfer und Mitarbeiter zu sein, also Creator, Produzent, mit dem jeder gerne zusammenarbeiten kann. Ich erwarte nicht, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich möchte nur, dass es jedem gut geht, der sich bessern will. Der hat anscheinend das Interview gesehen und dachte sich, ja, das ist genug für mich. I don't know. Es ist super, super, super schwer.
Ich meine, okay, warte, lass uns mal versuchen, in seinen Kopf zu gehen.
Ja, wobei gleich gibt es ein paar Infos, die ich nennen werde. Und dann können wir nochmal drüber diskutieren, ja? So, ich kann nicht glauben, dass ich das überhaupt sagen muss, aber natürlich unterstütze ich verdammt nochmal keine Pädophile. Bitte hört auf, meiner Familie den Tod zu wünschen und überlegt es euch noch einmal, andere Schauspieler zu belästigen, die ihre Privatsphäre wahren wollen. Man weiß nie, wer bereits Opfer der Hölle war, die ihr ihnen wünscht. Das ist es. Die meisten fanden das Statement gut. Und diskutieren in unterschiedlichen Kommentarspalten darüber, wie schlimm das Internet derzeit Stars behandelt. Also weißt du noch, wo wir drüber gesprochen haben, wo die Leute im Publikum die Sänger bewerfen mit Gegenständen?
Bro.
Ich finde auch Doja Cat, die sich ständig darüber beschwert, wie beleidigt sie wird, rassistische Äußerungen sich anhören muss. Wie gesagt, keiner muss die mögen, keiner muss ihre neue Karriere mögen. Also generell ist es krass, wie die Leute behandelt werden. Aber die hatten halt das Problem mit der Aussage zu Dan. Und wir hatten ja darüber gesprochen mit dem Interview, wo er über sein früheres Verhalten spricht und wie sehr wir alle ihm ja nicht glauben. Das ist einfach kompletter Scheiß. Und dass er ja auch das Interview gestellt hatte und anstatt einen richtigen Journalisten rangelassen hat, einen Darsteller rangelassen hat, kauften ihm halt die Rolle nicht ab.
Der arme T-Bone, ey.
Genau. So, dann hat Matthew anscheinend sehr viel Backlash dazu bekommen und hat sich halt nochmal verteidigt. Und zwar diesmal im Reddit-Thread von Quiet on Set. Also da gibt es halt immer so
Diskussion-Board. Oh wow, der ist zu Reddit gegangen.
Der hat auch den Account nur für diese Aussage halt erstellt. Der Grund, warum wir wissen, dass das Matthew ist, er hat den Link nochmal in seinem Instagram-Profil nochmal geschrieben und auch gesagt, das bin ich. Mhm. So. Und dann hat er Folgendes dazu zu sagen. Ich glaube, die Leute legen mir Worte in den Mund und stellen Vermutungen über meine Absichten mit diesem Teil meiner Erklärung an. Ich weiß, dass alles, was ich sage, von irgendjemandem verdreht werden wird, aber leider wurde ich auf diesen Thread aufmerksam gemacht und ich halte es für notwendig, zu versuchen, etwas klarzustellen. Ich fühle vom ganzen Herzen mit jedem, der Erfahrung gemacht hat, die sein Leben und seine Arbeit erschwert haben. Insbesondere mit Frauen, die nach wie vor mehr Mist erdulden mussten, als ich mir überhaupt vorstellen kann. Selbst mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, weiß ich, dass im Vergleich zu den lebenslangen Misshandlungen, die viele Frauen tagtäglich erdulden müssen, verblasst sind. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd, dass er jetzt irgendwie seine eigene Erfahrung runterspielen muss, um die der Frauen hervorzuheben. Dass er das Gefühl hat, das machen zu müssen, finde ich jetzt nicht notwendig.
Aber ich frage mich auch, warum der das denkt, machen zu müssen.
Ich glaube, weil die Leute nämlich gesagt haben, so, weil Dan Schneider quasi Frauen
ja,
zum Opfer sexualisiert machte, hat, sexualisiert ja. hatte, haben die das Gefühl gehabt, dass Matthew quasi sich einen Scheiß umschert. Und einer der Gründe, warum ich meine Erfahrung nie zur Sprache gebracht habe, auch nicht auf dem Höhepunkt der MeToo-Bewegung ist, dass ich niemals die Aufmerksamkeit von Menschen ablenken möchte, die sie brauchen und verdienen. Ich glaube, ich kann meine Absichten in diesem Abschnitt mit einem Beispiel zusammenfassen. Ich wünsche mir wirklich, dass selbst die Männer, die mir Gewalt angetan haben, bessere Menschen sein wollten. Und wenn sie das wirklich wollten und sich bemühen, ein besserer Mensch zu sein, dann möchte ich in einer Welt leben, die diese Veränderung positiv verstärken könnte, indem sie ihnen die Möglichkeit bieten, ein besserer Mensch zu sein.
Mhm.
Okay, sehr verschachtelt. Also er sagt, auch meine Täter sollen die Möglichkeit haben, sich zu verbessern. Was eine krasse Aussage ist, aber ich verstehe es. In einer solchen Welt hoffentlich viel mehr Menschen Erfüllung darin finden, bessere Menschen zu sein, und es gäbe vielleicht weniger fortgesetztes, beschissenes Verhalten. Natürlich würde ich sie nicht in die Nähe meiner Kinder lassen, aber egal welches Leid mir zugefügt wird, ich werde immer wollen, dass die Welt ein besserer Ort wird und dass die Menschen eine Chance haben, sich zu verbessern. Ich bitte darum, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen und einander mit Empathie zu begegnen. Bitte versucht es einfach, euch rücksichtsvoll in das Gespräch einzubringen.
Okay.
Finde ich gut. Statement, ja.
Also sagt er im Grunde, ich möchte Dan Schneider den Benefit of the Doubt geben.
Und ich möchte Dan Schneider die Möglichkeit geben, ein besserer Mensch zu sein. So, nicht also weil er glaubt den Opfern, ja, das sagt er schon.
Ja.
So, dann habe ich gesehen, dass Alexa Nicholas, die bei Zoe 101 ja mitspielte und halt auch bei Quiet on Set, also schon immer sich über Predator in Hollywood geäußert hat, hat darauf halt reagiert auf sein Statement und ist natürlich erstmal sehr empathisch gegenüber des Statements gewesen, und den Geständnis, was er gemacht hat und alles Mögliche. Allerdings hat sie auch gesagt, dass sie es nicht versteht, wieso er Dans Verhalten so herunterspielt und das nur als Arschlochverhalten betitelt. Mhm. Genau, und sie erzählte, das wusste ich halt nicht, dass Matthew in der Vergangenheit bereits Dan verteidigte.
Mhm.
Und er hatte anscheinend Fanbriefe bekommen, die Dan irgendwie verurteilten, wahrscheinlich in der Zeit 2018, wo er
gekündigt wurde.
Vielleicht, es gab ja schon immer Gerüchte. Und da hat Dan wohl einem Fan auch einen Brief zurückgeschrieben oder eine E-Mail zurückgeschrieben, wo er nochmal betonte, dass Dan ein guter Good Guy sei.
Oh.
Genau. Und er sagte aber auch, dass er wenn es halt zuverlässige Quellen gibt, die besagen, was Dan halt getan hat, dass er den Opfern glauben würde und auch zu ihnen stehen würde. Allerdings gab es halt schon früher diesen Business Insider Artikel, wo ja schon die ganzen, also viele Sachen rausgekommen sind. Er hat dazu halt nichts gesagt. 2 Jahre später immer noch nichts gesagt. Also seit Jahren gibt es halt schon diese Gerüchte. Und jetzt, wo die Doku rauskommt, jetzt, wo der so krass Druck bekommt, verteidigt er ihn immer noch.
Mhm.
Also irgendwas stimmt da halt nicht. Und ich glaube, dass das so ein Fall ist wie bei Drake Bell. Und ich verstehe Drake Bell, dass er Dan Schneider nicht so stark kritisieren wird, weil er ihm halt zur Seite stand.
Ja.
Deswegen weiß ich nicht, ob man Matthew so wütend sein darf. Sein muss.
Ich meine, er war ein Kind, als er mit Dan zusammenarbeitete. Das heißt, er wird eine emotionale Bindung zu ihm haben, wenn vor allem Dan cool zu ihm war.
Ja,
vor allem, wenn er den Ansatz hat, Menschen, ne, so müssen sich verändern. Also in seinem Kopf macht es schon irgendwie Sinn. Zumal Dan ja nicht auf der Anklagebank steht, weil er jemanden vergewaltigt hat, sondern dass er halt Kinder sexuell ausgebeutet hat.
Genau.
Irgendwie
und
macht
Frauen
es Sinn,
auch sexuell ausgebeutet hat. Aber
genau,
trotzdem.
Es macht irgendwie Sinn, wie er sich das so zurecht spinnt.
Mhm.
Oh.
Ich bin halt nicht, ich kann ihm nicht so wütend sein.
Ich
also,
auch
weil
nicht.
Weil er wirklich viel durchgemacht hat. Und ich finde, wir sollten auch überlegen, so okay, wie stabil sind diese Menschen, wenn es halt um die Diskussion ihrer eigenen Vergangenheit geht.
Es geht ja auch darum, auch so ein bisschen Frieden auch für sich zu finden. Ich will nicht wissen, wie viele Kämpfe er in sich auch hat, von wie vielen Leuten er enttäuscht ist. Und wenn Dan halt einfach eine Bezugsperson war, die er vertraut hat, ich glaube, das könnte für ihn richtig schlimm sein, ihn vielleicht auch zu verlieren in dem Moment, wirklich dann sich einzugestehen, wie schlimm der eigentlich auch war.
Ja.
Das wissen wir halt nicht. Aber ja, ich würde ihm persönlich jetzt auch den Benefit of the Doubt geben. Aber ich kann auch verstehen, wie Leute enttäuscht sind und sagen so, ey, du fällst uns damit so in den Rücken.
Genau, richtig. Aber Aber wie gesagt, diese ganzen Diskussionen oder ganzen Kommentare mit dem Tod wünschen und bla bla bla.
Das geht halt nicht. Komm,
ich will gar nicht wissen, was der jetzt für Kommentare bekommen hat. Und Matthew schreibt auch sehr bedacht. Ich finde es sehr schön, wie der schreibt eigentlich. Mhm. Deswegen, es tut mir leid, wenn die Übersetzung so ruckelig ist. Mhm. Aber ja, der hat sehr geschwollen geschrieben. Und dann habe ich geguckt, ob Matthew aber wirklich kein Schauspieler mehr ist, weil ich mir eingefallen ist, dass ich ihn im Trailer von Zoe 102 gesehen habe. Deswegen wollte ich mal ganz kurz mal was Lockeres mal erzählen. Es kommt eine Fortsetzung zur Serie raus, aber in Filmform auf Paramount Plus. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch jetzt so der Fall sein wird. Im Sommer wird das auf jeden Fall stattfinden. Und es geht da um die Hochzeit zwischen Logan und Quinn mit Zoe als Trauzeugin. Sie hat die Liebe ihres Lebens noch nicht gefunden. Mhm. Allerdings wird sie auf der Hochzeit wieder mit ihrem Ex Chase konfrontiert und wird sie nach all den Jahren wieder mit ihm zusammenkommen. Okay. Ich muss sagen, der Trailer war echt nicht so schlecht.
Okay.
Ich würde es mit dir gucken.
Okay, go on.
Und dann sagen wir mal, ob wir eine Empfehlung aussprechen. Das 15. Abo, was wir abschließen diesen Monat oder dieses Jahr, aber egal. So, dann, wer hat sich denn noch so dazu gemeldet? Was passiert außerhalb? Melissa Joan Hart, die ja Sabrina total verhext spielte, hat sich dazu geäußert und wurde in einem Interview dazu befragt. Und sie sagt ganz klar, ich vertraue den Opfern, ich vertraue ihnen, glaube ihnen zu 100%. Mhm. Sie selbst sagt aber, dass sie keine Erfahrung, schlechte Erfahrung gemacht hätte, von denen sie berichten könnte. Sie hat auch nicht von anderen Leuten mitbekommen, dass so etwas passiert ist. Und dass das erste Mal ist, dass sie das hört alles, den Dokumentarfilm gesehen hat. Und sie sagt aber, dass es eventuell vielleicht einen Unterschied gäbe zwischen Nickelodeon in Hollywood und Nickelodeon in Orlando.
Spannend.
Wusste nicht, dass es da einen Unterschied gibt, aber es gab halt unterschiedliche Produktionsstätten. Sie sagt aber auch, dass es halt dass die Produzenten alle in New York sitzen.
Ja.
Da hatte ich das Gefühl, dass sie nicht so viel von denen hält. Aha. Aber sie sagt, die Leute in Orlando waren alle ganz toll zu ihr. Sie hatte zwar auch krasse Arbeitsstunden, so alle wurden echt hart gearbeitet quasi. Und das verkennt sie auch an, dass das problematisch ist, aber sie selber wurde auch viel beschützt.
Ja, ich meine, wir wissen ja, dass die Gesetze von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich sind. Und wahrscheinlich gibt es da keine und die lassen die halt lange ackern.
Genau, und ich meine, Orlando ist halt so super familienfreundlich, da ist ja auch Disneyland und ich bin froh. Also
vielleicht hatte sie auch einfach Glück, ne?
Ja.
Also, wurde von ihren Eltern geschützt, hat einfach ein gutes Umfeld.
Ja.
Weil, wie gesagt, diese Pädokriminellen in der Unterhaltungsbranche, die umgeben sich mit ganz vielen Kindern, weil sie wissen, sie können sich nicht an jedem dieser Kinder
vergehen.
Genau. Mhm. Und picken sich das schwächste Glied. Ja.
Gucken wir mal, wer die schlechtesten Eltern
so
hat.
Boah, ist gruselig.
Und weißt du, wirklich, diese Aussage von uns zieht sich durch sämtliche Folgen, auch mit den Jindawis. Mhm. Ihr müsst auf eure Kinder achten. Vertraut niemandem. Ich glaube, über 90% der Sexualstraftaten passieren innerhalb der Familie. Dann habe ich halt überlegt, okay, wir haben ja früher Geschichten von anderen Kinderstars gehört, ne? Mit Alkohol, Drogen, was auch immer.
Och, ja.
Und da wollte ich einfach nur sicher gehen, okay, sind die anderen Kinderstars irgendwie safe gewesen vor Pädokriminalität? Die Antwort ist ja. Ich habe keinen Bock, euch jetzt alle zu traumatisieren, aber denen sind andere Sachen passiert. Aber das nicht.
Ja.
Zumindest soweit ich weiß.
Ja.
Da haben wir Mary-Kate und Ashley Olsen. Mhm. Die haben ja ihren Durchbruch im Alter von 6 Monaten geschafft.
Das ist krass,
überlegt mal den Durchbruch.
Ja.
Als sie beide die Rolle von Michelle Tanner in Full House verkörperten. Und wie gesagt, es gibt keine sexuellen Übergriffe, von denen wir wissen. Und ja, sehr gut, immerhin. Mary-Kate hat allerdings beide haben halt Interviews gegeben, wo sie halt aber über andere Dinge berichtet haben, über was denen halt passiert ist. Also zum Beispiel in der ersten Staffel von Full House sind die meisten Szenen von Mary-Kate gedreht worden, weil Ashley zu viel Angst vorm Set hatte.
Okay.
Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, wenn ich merke, dass eins meiner Kinder, also überhaupt, ich würde mein Kind niemals anmelden, aber wenn und ich merke, ein Kind geht's gar nicht gut, dann sage ich einfach, ja gut, dann machen wir es halt einfach nicht.
Ja.
Und schick nicht mein anderes Baby zum Arbeiten. Weil ich frage mich halt auch, wie die das gemacht haben. Es gab ja auch voll Stress am Set. John Stamos hat ja auch gesagt, dass er versucht hat, die Kinder feuern zu lassen. Haben die auch geschafft. Dann sind andere Kinder reingekommen, die haben aber gemerkt, dass mit dem Drehen funktioniert nicht so gut. Weil die Olsen Twins nämlich irgendwie immer viel geweint haben. Der meinte auch im Nachhinein, war jetzt auch ein bisschen übertrieben von ihm, aber trotzdem. Oh. Das so, oh, Babys. Und vor allem, wenn man weiß, wie süß der auch immer war zu, den, Babys, zu ja. den Kindern. Oh. Ich bin geliebt mit den ich Kindern.
Ja, oh, scheiße.
Aber gut, ab Staffel 2 war dann halt auch alles okay. Und ich meine, es ist auch krass, mit 6 Monate alten Babys abzuhängen, wo die so süß sind, aber okay. Dann sagte Mary-Kate in einem Mary-Claire-Interview, dass sie sich als Kind wie ein Tanzäffchen gefühlt habe, dass sie die Fotos und Videos gar nicht erkennt, sich wiedererkennt irgendwie und keine Ahnung, keine emotionale Bindung zu diesen Serien hat, weil sie so jung war. Sie sagt aber, dass sie es niemandem wünscht, so aufgewachsen zu sein wie sie.
Ja.
Was aber richtig widerlich war.
Ja, hör mir auf
diese
damit.
Diese Geschichte ne? mit, dass alle ekelhaften Vollidioten darauf warten, dass irgendwelche Schauspielerinnen 18 werden. Ja. Mhm. Das haben wir ja zuletzt mit Millie Bobby Brown gehabt, dass es ja so einen Countdown gab. Früher war das noch viel schlimmer, denn man hat das auch bei Mary-Kate und Ashley Olsen gemacht.
Ja, daran erinnere ich mich sogar.
Und da gab es so Headlines in der Zeitung, also klar, Boulevardzeitung, aber trotzdem, gedruckt.
Ja.
Jailbait no more. Jailbait, dieser Titel, dieses Wort.
Was heißt
Jailbait? Jailbait heißt quasi, dass ein Mädchen so unwiderstehlich ist, dass man so das Gefühl hat, okay, gut, soll ich mich jetzt an ihr vergehen oder nicht?
Jailbait no more, das haben die dann genau, Zeitung geschrieben?
Genau, das quasi ins Gefängnis zu gehen? Ja, wirklich.
Ich muss dann auf mein Leben klarkommen.
Wirklich, ich kam nicht drauf klar. Es gab eine Webseite. Mit dem Namen Twin Tracker. Das hatte irgendwie im Code drin, dass es so, also quasi, es konnte halt dir einen Countdown nennen, in welchem Bundesstaat in den USA die volljährig sind. Das heißt, wo sind die zuerst volljährig?
Boah, Alter.
Und wenn die dann in dem Bundesstaat volljährig sind, dann darf man sich an denen vergehen. Wenn man, keine Ahnung.
Ach, hör auf bitte. Oh mein Gott, ist das schlimm. Boah, ist das schlimm.
Ey, der... Ich dachte mir so weit, wie oh kommst du da drauf, Junge?
Ja.
Der hat auch eine Unterlassungserklärung bekommen, musste die Seite auch runternehmen, aber ich denke mir auch so, hättest du dir das nicht vorher denken können?
Ja. Oh mein Gott.
Genau, und die Twins haben halt viele Interviews gegeben, wo sie halt auch darüber gesprochen haben und meinten so, ja, solche Sachen kommen halt leider with the territory, also wenn man halt ein junger Star ist, eine junge Frau ist in den Medien, muss man mit sowas halt leben leider. Aber sie sagte auch, also Ashley zum Beispiel sagte in meinem Interview, dass sie zum Beispiel super frustriert und wütend war, als eine Journalistin namens Connie Chung sie mit 16 fragte, ob sie noch Jungfrau sei. Und meinte auch so, warum stellst du mir so eine Frage? Warum willst du das wissen?
Was ist los mit den Leuten
wirklich?
Damals? Was war
Britney
mit denen?
Spears ja auch. Ja, die wurde ständig gefragt, wann sie Jungfrau, ob
What
sie noch Jungfrau
fuck?
Ist. Ich erinnere mich noch an die Zeitungsartikel mit, jetzt ist sie keine Jungfrau mehr.
What
jetzt ist sie eine Schlampe.
What the fuck?
Wirklich. Und dann gab es dann halt auch nochmal einen Moment, den Ashley erzählte, wo Bikini-Bilder, ich glaube von ihr selber, ich habe das in dem Satz nicht so verstanden, ob es Ashleys Bilder waren oder Mary-Kates Bilder waren, aber auf jeden Fall einer der Mädels hatte halt Bikini-Bilder, die in der Presse gelandet sind. Und das ist halt früher nicht so einfach gewesen wie heutzutage. Mhm. Und das war der schlimmste Tag ihres Lebens.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Verstehe ich. Weil die beiden sind als Babystars bekannt geworden.
Mhm.
Und genau. Und natürlich hatten die ja dann auch ihre Probleme. Mary-Kate vor allem, die hatte ein Drogenproblem, Alkoholproblem, war ja auch
Anorexic, ja.
Hatte eine Essstörung. Also sie wurde sogar... Habe ich gelesen. Erinnerst du dich an Spencer Pratt von The Hills, der mit Heidi Montag zusammen verheiratet ist?
Ja.
Die Serie The Hills, genau.
Ja.
Auf jeden Fall, der Typ ist voll der Cloud Chaser.
Mhm.
Und er hat immer Wege versucht, wie er im Mittelpunkt sein kann. Hat auch bei The Hills für Drama gesorgt ohne Ende mit seiner Frau Heidi Montag. Er hatte ein Bild von Mary-Kate geschossen auf einer Party, wo sie Alkohol trinkt und
ja.
so. Und hat das an die Presse verkauft für 50.000 Euro.
What the fuck?
Ja. Er hat sich zwar nie bei ihr entschuldigt, aber er meinte so, ja, jetzt im Nachhinein, der war wahrscheinlich eifersüchtig, dass sie so bekannt war und er nicht.
Ja.
So, dann haben wir noch zuletzt Drew Barrymore.
Ja.
Von ihr, eigentlich, ich glaube, da kennen viele Leute die Story von ihr, aber ich wollte es nochmal berichten. Super tragische Story. Und ich finde, in beiden Fällen, sowohl bei Mary-Kate und Ashley als auch bei Drew Barrymore, haben die Eltern einfach versagt. Vor allem bei Drew Barrymore, oh mein Gott. Sie gelangen ihren Durchbruch mit 7 Jahren in Hollywood mit dem Film E.T. Und dann ging es dann auch schon los, denn mit 9 Jahren probierte sie zum ersten Mal Alkohol, was ich erstmal nicht so schlimm fand, weil ich habe auch immer von dem Weinglas meiner Eltern genippt und die haben mich auch gelassen. In Italien trinkt man anscheinend irgendwie ein bisschen Wein mit Wasser gemischt. Mhm. Bei Kindern. Okay. Okay. Weird. I know. Ja. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Mhm. Allerdings führte das bei ihr halt zu einer Abhängigkeit. Und ihre Mutter Jade war der Meinung, man könnte sie halt einfach in Clubs mitbringen. Im Alter von 9 Jahren. Und dann ist sie da feiern gegangen.
Was zur Hölle?
Man sieht, es gibt doch Bilder von
ihr. Ich weiß, ja, ja, es ist richtig. What?
Dann ging es mit 10 weiter mit Drogen. Oh. Wahrscheinlich so Weed und so. Und mit 12 zu harten Drogen.
What the?
In dem Zeitraum wurde sie sogar von Hollywood geblacklistet. Weil ihr halt wahrscheinlich wegen dem Drogenproblem keine Rollen geben wollte. Und sie war mit 13 schon 2-mal in der Entzugsklinik.
Was zur Hölle?
Ich erinnere mich, wie ich im Keller meiner Eltern mit Barbies gespielt habe mit 13.
Ja.
Also ich wollte die nicht hochholen. Das ist also,
im Keller. Also, was im Keller?
Ja, keine Ahnung. Irgendwie, ich wollte nur mit den Barbies kurz spielen und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann dachte ich mir, nee, dann können die direkt hier bleiben. So, der zweite Aufenthalt in der Klinik dauerte 18 Monate und war auch der Aufenthalt, der ihr dann über ihre Drogenprobleme hinweg half. Das heißt, mit 13 hatte sie schon quasi den ganzen Zyklus, den andere innerhalb von 10, 20 Jahren durchmachen, im Erwachsenenalter schon hinter sich.
Holy fuck.
Und dann sprach sie halt in einem Interview mit You Magazine so im Nachhinein darüber, wie sie die Situation halt einschätzt. Sie sagt, meine Mutter wies mich ein, da sie mit mir nicht mehr klarkam, was ihre eigene Schuld ist, aber okay.
Ja.
Das war das Beste, was mir jemals passieren konnte. Mir wurden dort Grenzen beigebracht, die ich bis dato nicht hatte. Sie erzählte von der Zeit in der Klinik folgendes. Ich realisierte damals schnell, dass meine Mutter mich in eine Klinik gesperrt hatte. Buhu! Aber die Zeit gab mir eine unfassbare Disziplin. Es war wie ein Bootcamp. Es war schrecklich dunkel und die Zeit verging kaum. Aber ich habe das gebraucht. Ich brauchte Disziplin. Dann emanzipierte sie sich von ihren Eltern mit 14. Also du kannst deine Eltern quasi richtig so scheiden und sagen, okay, ab jetzt bin ich halt auf mich selber gerichtet. So, ich bin jetzt erwachsen. Und sie hat allerdings aber bis heute ein einigermaßen gutes Verhältnis mit ihrer Mutter. Also sie hat einen Weg für sich gefunden, wie sie mit ihr klarkommt. Sie macht immer wieder quasi so Pausen von der Mutter, wenn sie merkt, es ist wieder zu viel. Und half auch ihrem Vater dabei, seinen Krebs zu bekämpfen. Er starb allerdings 2004. Es gibt ja noch unzählige andere Beispiele. Da können wir zu allen nochmal Deep Dives machen. Vor allem, weil so Dinge wie Michael Jackson, was ihm passiert ist, auch in neuen Kontext ja immer wieder gesetzt werden. Auch im Zuge jetzt mit P. Diddy und so. Dann gibt es ja noch Macaulay Culkin, wo auch die Eltern dran schuld sind. Also in beiden Fällen die Eltern dran schuld sind. Und ich finde, man merkt halt, wie gesagt, es sind nicht nur die Sender, die Produktion, Hollywood, die daran schuld sind, aber in erster Linie die Eltern.
Die ihre Kinder einfach im Stich lassen.
Ja.
Ach du Scheiße.
So, okay.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir noch ein drittes Video dazu machen. Mal gucken, wenn die letzte Folge von Quiet on Set rauskommt.
Dann läuft die Folge nämlich dann bei YouTube und halt auch auf Spotify und so. Genau.
Und je nachdem, was da rauskommt, machen wir entweder eine extra Deep Dive noch dazu oder wir sprechen im Podcast nächste Woche Donnerstag dazu darüber.
Ja.
Genau. Wir machen nämlich jetzt Feierabend.
Ja.
Für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter OKCHOP Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo ihr uns hört. Ihr könnt uns also auch nur hören, wenn ihr putzen wollt, was auch immer.
Ja.
Und hinterlasst uns bitte eine Bewertung. Es geht gut, aber seid ruhig ehrlich. Und wir wünschen euch eine schöne Woche.
Okay, ciao.